Wir lesen heute die Verse 17 bis 19 aus dem 6. Kapitel des 1. Timotheusbriefes unter dem Thema Der Nutzen des materiellen Reichtums. Den Reichen von dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den ungewissen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott, der uns dargibt, reichlich allerlei zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gern geben, behilflich sein. Schätze sammeln, sich selbst einen guten Grund aufs Zukünftige, dass sie ergreifen das wahre Leben. Diese Verse gehören auch zu einem geordneten Leben der Christen. Denn der ganze Brief steht ja unter dem Gesamtthema Ordnung in der Gemeinde. Ordnung heißt doch auch der richtige Umgang mit den Dingen, mit den geistlichen und auch den materiellen Dingen. Schon bei den geistlichen Dingen hat der Apostel Paulus ja die Korinther gemahnt, ordentlich zu wandeln, als es damals in der Urgemeinde um die Gaben ging. Und da sagte er, das muss ordentlich zugehen, wenn da zum Beispiel Sprachenreden geführt werden, dann nur zwei oder drei. Und dann auch nur, wenn ein Ausleger da ist. Sonst nicht. Sonst übertretet ihr die geistliche Ordnung. Ihr verlasst sie. Also alles muss seine Ordnung haben. Seine Art und Weise, die durch den Heiligen Geist bestimmt ist. Und so gibt es ja in der Gemeinde ganz natürlich Arme und Reiche. Das ist von Gott so gewollt. Das ist nicht aus Versehen so. Es gibt Not in der Welt und es gibt Überfluss. Das hat Gott deswegen gemacht, damit eine lebendige Beziehung zwischen diesen Polen entsteht. Ich tröste manchmal kranke Geschwister damit, indem ich ihnen sage, wenn es euch nicht gäbe, könnten auch andere keine Barmherzigkeit üben. Ihr seid krank, damit ihr besucht werdet, damit euch geholfen wird, damit andere sich eurer erbarmen können. Wenn es allen gleichmäßig gut ginge, würde keiner ausprobiert werden, ob er geduldig ist, ob er barmherzig ist, ob er liebevoll ist. Braucht er ja gar nicht. Verlangt ja keiner, dass man das einsetzt. Es gibt keine Gelegenheit, das einzusetzen. Es muss also gewisse äußere Unterschiede geben, aber es gibt sie darum, damit es ein gutes Miteinander geben kann und entsteht. Zum Leben im Miteinander in der Gemeinde gehört nach den Ordnungen Gottes auch der segensreiche Umgang mit den materiellen Gütern. Zu allen Zeiten, so sagte der Herr Jesus ja auch in Johannes 12, Vers 8, als es da um dieses Salböl ging, was man auf ihn schüttete und manche meinten, es hätte man doch verkaufen können und den Armen geben können, sagt er, ihr werdet alle Zeit Arme bei euch haben. Also keine Sorge, das geht nie zu Ende, alle Zeit. Und es kommt nur darauf an, dass ihr zu jeder Zeit das Richtige tut. Wobei also Armut, das Wort Armut da anzusiedeln ist, nicht so, wie es in unserer Gesellschaft gehandhabt wird, dass wer unter einem bestimmten Einkommensbereich ist, als arm gilt. Arm im Sinne der Heiligen Schrift gilt der, der Mangel an der täglichen Nahrung hat und an Kleidung Mangel hat, also sich nicht wärmen kann und kein Dach über dem Kopf hat. Darum haben wir auch in 1. Timotheus 6 gelesen, im selben Kapitel, in Vers 8, wenn man Nahrung und Kleidung hat, ist es genug. Aber hat man das nicht, dann ist man arm. Dann ist man erst bedürftig. Danach ist man nicht so bedürftig. Wer mehr empfangen hat als das, ist also aufgefordert, denen etwas zu geben, die weniger haben. In Jakobus 2, Vers 15 und 16 lesen wir auch dazu: dass diejenigen, die reich sind, etwas abgeben sollen, also die mehr haben als diese Notdurft. Da steht, so ein Bruder oder eine Schwester bloß wäre, also nicht genügend Kleidung, und Mangel hätte der täglichen Nahrung, nicht genug zu essen, und jemand unter euch spräche zu ihm: Gott berate euch, wärmt euch und sättigt euch, und ihr gebt ihm nicht, was des Leibes Notdurft ist, was hülfe es ihnen. Also hier wird deutlich gemacht, dass ein Ausgleich in der Ordnung Gottes in der Gemeinde stattfinden muss und soll. Somit soll das Evangelium der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus in der Tat sichtbar werden und den Empfängern dieser Tat das Zeugnis von der Gnade Gottes gegeben werden, und er soll darüber Lob und Dank sagen. Materieller Reichtum unter den Gläubigen ist auch eine Gabe Gottes, wissen wir das. Das ist nicht so von ungefähr. Es ist eine Gabe Gottes. Es ist nämlich auch eine Gabe Gottes, mit Reichtum umgehen zu können. Diejenigen, die reich werden wollen, können meistens mit Reichtum nicht umgehen. Aber die einfach reich werden, die haben auch die Gabe, damit richtig arbeiten zu können. Und so lesen wir es zum Beispiel im Buch Prediger, Kapitel 5, ab Vers 17. Ich sehe nun das für gut an, dass es fein sei, wenn man isst und trinkt und gutes Muts ist in aller Arbeit, die einer tut unter der Sonne sein Leben lang, das ihm Gott gibt, denn das ist sein Teil. Denn welchem Menschen Gott Reichtum und Güter gibt und die Gewalt, dass er davon isst und trinkt für sein Teil und fröhlich ist in seiner Arbeit, das ist eine Gottesgabe. Das ist eine Gottesgabe. Vielen in der Gemeinde, hin und her in der Welt, ist diese Gottesgabe zuteil geworden. Deswegen spricht der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist die Reichen hier an. Sie sollen richtig mit ihrem Reichtum umgehen. Sie sollen in der Gabe Gottes stehen. Reichtum ist also nicht verwerflich unter den Gläubigen, sondern sogar gewollt von Gott bei vielen, nicht bei allen. Wir lesen zum Beispiel von den Erzvätern in wunderbarer Weise, dass sie sehr reich waren. Von Abraham steht geschrieben, 1. Mose 13, Vers 2, Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und Gold. Sehr reich. Also ein Kind Gottes oder jemand, so wie im Alten Testament, der Gott ganz vertraute, ist nicht gleichzusetzen mit Armut oder mit Askese oder Entsagung an die Güter der Welt. Nein, er durfte alles haben. Bloß er muss die Gabe dazu haben, damit richtig umzugehen. Abraham hatte sie. Denn sofort, als er dem Melchisedek begegnete, gab er den zehnten Teil von allen seinen Gütern Gott. Und dann auch die Nachkommen. Er behielt es nicht für sich. Und zwar gab er zuerst von dem Gewonnenen den zehnten Teil. Und erst dann benutzte er den Rest. Er achtete nicht darauf, ob vielleicht am Monatsende mal ein bisschen was übrig bleibt für Gott. Sondern, ich sage es mal für uns übersetzt, dann, wenn es Gehalt gerade gibt, erstmal für Gott. Selbst auf die Gefahr hin, dass ich glaube, dass der Rest nicht für den Monat reicht. Aber der Herr segnet das. Er war frei davon, das besitzen zu müssen. Er verwaltete es. Und von Jakob heißt es auch in 1. Mose 30, 43, der Mann war über die Maßen reich, dass er viele Schafe, Mägde, Knechte, Kamele und Esel hatte. Über die Maßen. Ein Gottesknecht. Über die Maßen. Oder Salomo ist ja die absolute Steigerung, der bei der Begegnung mit dem lebendigen Gott nichts von alledem erbeten hatte. Er wollte das gar nicht. Er hat gebeten, gib mir nur für meine Aufgabe Weisheit, dass ich das Volk richtig regieren kann. Und dann sagt der Herr zu ihm und macht diese Gottesgabe sichtbar in seinem Leben und schenkt ihm das, worum er nicht gebeten hat. In 1. Könige 3, 11 bis 13 lese ich mal. Gott sprach zu ihm, weil du solches bittest, und bittest nicht um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Seele, sondern um Verstand, Gericht zu halten. Siehe, so habe ich getan nach deinen Worten. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir auch nicht aufkommen wird. Dazu, was du nicht gebeten hast, habe ich dir auch gegeben, sowohl Reichtum als Ehre, das deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn wir an anderer Stelle lesen, wie reich Salomo gewesen ist, unglaublich, unglaublich reich. Den Reichen ist gesagt, sie sollen mit ihrem Reichtum Gutes tun. Und noch ein Wort zur Bestätigung, dass Gott Menschen, Christen, Kinder Gottes reich machen will. Steht in Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Das ist also geschenkweise. Gott beschenkt die Menschen. Ja? Und da kann man ruhig auch Zahlen wie Millionen einsetzen. Wenn Gott das senkt, senkt er auch die Gabe, damit richtig umzugehen. Wer diesen Segen und diese Gabe Gottes hat, soll sich dadurch nicht in falsche Lebenssicherheit führen lassen und sich vielleicht auf diesem Reichtum ausruhen. Was heute empfangen wurde, kann nämlich morgen zunichte gemacht werden. Und das erleben wir ja gerade in unseren Tagen, diese Finanzkrise, der Untergang von Aktien. Viele Anleger, Banken sind nicht mehr liquide gewesen, mussten unterstützt werden. Große Konzerne wie diese Autobaukonzerne müssen gestützt werden, damit sie überhaupt noch weiterarbeiten können. Einzelanleger haben ihr Geld verloren und vieles andere mehr. Was heute noch gut aussieht, kann morgen kaputt sein. Also die Reichen sollen den Reichtum haben, aber sich keinen Tag darauf verlassen. Denn es ist ein Reichtum, der nicht trägt. Es ist ein ungewisser Reichtum, der schnell vorbei sein kann. Das Herz des reichen Gläubigen soll immer für die Wegweisung Jesu frei bleiben. Nicht den Wegweisungen der Materie folgen, sondern den Wegweisungen des Herrn. Darum steht auch im Psalmwort bereits diesbezüglich schon, Psalm 62, Vers 11b, fällt jemand Reichtum zu, soll er es nicht ablehnen, aber sein Herz nicht daran hängen. Fällt ihm Reichtum zu, hänge er nicht sein Herz daran. Und wie sagt es der Herr Jesus in Lukas 12, Vers 15, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das ist also auch ein Wort für uns Kinder Gottes, dass wir in der Gemeinschaft durch den Heiligen Geist mit unserem himmlischen Vater bleiben und dort unsere Sicherheit suchen. Keine Rente, kein Arbeitslohn bietet Sicherheit für das Leben. Wir wissen das auch im Blick auf die Renten. Die werden ja immer kleiner, nicht? Ab 1. Januar verlieren viele Geld, Rentner, weil sie nämlich plötzlich die Krankenkasse im hohen Maße mit 15% bezahlen müssen. Ja, ich habe das jetzt bei den zwei Witwenrente, eine Rente meiner Mutter erlebt, 140 Euro sind weg ab dem Januar, weniger. Ja, so ist das. Also das ist gar keine Sicherheit. Und man munkelt ja, dass man vielleicht eines Tages gar keine Rente mehr kriegt. Da sollen Kinder Gottes nie ihre Sicherheit drin sehen, auch nicht in ihrem Gehalt, das kann nächsten Monat gestrichen werden. Nehmen, wenn ihr es bekommt, aber sich nicht darauf verlassen. Denn niemand lebt von vielen Gütern, sagt der Herr Jesus. Das Verlassen auf irdische Güter macht nämlich unbeweglich für die geistlichen Wege. Unbeweglich. Macht unbeweglich für den Liebesauftrag am Nächsten. Da fällt mir gerade etwas ein, da stöhnten mal einige Brüder einer Freikirche darüber, dass ihr Pastor so viel Geld kostet. Und er bekam tatsächlich auch sehr viel. Und dann sagte ich zu ihnen und klagten zugleich darüber, dass er aber doch zu wenig mache. Er könne ja dann das und das noch machen, sage ich ja, wenn er ihm so viel Geld gibt, dann muss der drüber nachdenken, wie er es ausgibt. Seid er doch selber schuld. Wenn er sich mit der Materie so stark beschäftigen muss, dann muss er den Liebesauftrag verlassen. Hat er nichts, na dann ist er frei für den Nächsten. Und wir sehen das auch an dem reichen Jüngling in diesem Beispiel, das der Herr Jesus hier gibt, in Lukas 18. Dieser Mann kam ja tatsächlich zu Jesus mit der Frage, wie kann ich ewig leben? Wie kann ich verbindlich mit Gott leben? Und der Herr gab ihm eine einfache Antwort, nachdem sie so die Gebote durchgegangen waren. Verkauf alles, was du hast, und komm, folg mir nach, gib es den Armen, was du da verkaufst, und folge mir nach. Und was lesen wir? Dieser ging traurig hinweg. Und dann steht der kleine Zusatz, denn er war reich. Er ging weg. Er befolgte das nicht, was Jesus sagte. Der Herr wollte ja deutlich machen, schau, du hast nicht den Reichtum, sondern der Reichtum hat dich. Und du bist nicht bereit, dich davon befreien zu lassen. Wenn du den Reichtum hättest, könntest du auch mir folgen. Aber weil der Reichtum dich hat, bist du blockiert, das Leben zu ergreifen. Und in der Nächstenliebe zu stehen. Wer der Welt Güter hat, soll unter der Führung des Heiligen Geistes Gutes tun und Not lindern. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21 sagt der Herr Jesus ja, dass man sich Schätze sammeln soll im Himmel. Und hier wird das Wort sammeln sehr betont. Es geht nicht darum, haben wir ja gerade erklärt, Schätze auf Erden haben zu dürfen oder nicht. Ja, man darf sie. Aber das Wort sammeln heißt anhäufen, sich darauf verlassen, sein Leben darauf stützen und Angst haben, wenn das nicht mehr da ist, ist mein Leben zu Ende. Das heißt sammeln. Und der Herr sagt hier deutlich, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, die ja doch bloß die Motten und der Rost fressen und die Diebe kommen und nachgraben. Sammelt aber, hier wird die Aktion gesagt, euch Schätze im Himmel, da wo weder Motten noch Rost rankommen und auch die Diebe nicht nachgraben können und stehlen. Die durch den Heiligen Geist lebendig gemachte und darin bewegte Gemeinde sucht immer den segensreichen Ausgleich untereinander. Der ist hier angesprochen, auch im Timotheusbrief. Denn Timotheus und diejenigen, die er uns zu unterrichten hatte, die Ältesten, sollten darauf achten, dass dieser Ausgleich stattfindet. Erstmal innerhalb der Gemeinde und darüber hinaus, dann auch in der Welt. Lesen wir mal in der Apostelgeschichte 34, wie es bei den ersten Gläubigen, die ja unter Verfolgungszeiten lebten und somit also von der Gesellschaft ein Stück abgeschnitten waren, man beschäftigte auch diesen und jenen nicht mehr, weil er Christ geworden ist. Du bist Christ, dann ist dein Arbeitsvertrag gekündigt. Kannst du nichts mehr verdienen. Verdienst du nichts, kriegst du nichts zu essen. So einfach war das, ja? Aber hier fand der Ausgleich bereits statt, ganz praktisch und wirkungsvoll. Apostelgeschichte 4,34. Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Wie ist das geschehen? Denn wie viel ihrer Waren die Äcker oder Häuser hatten, verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Guts und legten es zu der Apostel Füßen, und man gab einem jeglichen, was ihm Not war. Also Geschwister, die etwas hatten, gaben es für die, die nichts hatten, damit ein Ausgleich geschah, jedem, wie er es nötig hatte, nicht über das Nötige hinaus, nicht über die tägliche Nahrung und die Kleidung hinaus, aber wie es nötig war, gaben die Reichen etwas für jedermann. Ein Ausgleich in der Gemeinde soll geschaffen werden. Was in der Segnung des Einzelnen getan wurde, also hier einer dem anderen in der Urgemeinde, bezog sich auch auf die unterschiedlich situierten örtlichen Gemeinden. Dasselbe Thema sprach also Paulus auch im 2. Korintherbrief an, als er unterwegs war und sammelte Geld für die Gemeinde in Jerusalem, die nämlich unter der Verfolgung sehr verarmte, weil man ihnen nicht mehr die Möglichkeit gab, den Gläubigen am täglichen Leben teilzunehmen. Ich lese dort mal im 8. Kapitel, Vers 11 und weiter. Nun vollbringt das Tun, auf das gleich wie da ist ein geneigtes Gemüt zu wollen, so sei auch da ein geneigtes Gemüt zu tun von dem, was ihr habt, also was ihr an Gütern habt. Denn so einer willig ist, so ist er angenehm, nachdem er hat, nicht nachdem er nicht hat. Nicht geschieht das in der Meinung, dass die anderen Ruhe haben und ihr Trübsal, sondern dass es gleich sei, ein Ausgleich geschaffen wird. So diene euer Überfluss ihrem Mangel diese teure Zeit lang, auf dass auch ihr Überfluss einst hernach diene eurem Mangel und ein Ausgleich geschehe. Das ist also eine geistliche Ordnung in der Gemeinde. Und wenn wir ja auch von Not von anderen Christen hören, wie zum Beispiel die Sammlung auch Brot für die Welt, ist das eine Form des Ausgleichs, die wir hiermit versehen, die am Einzelnen geschehen soll und auch gemeindlich geschehen soll, weltweit. Und das hat nicht nur mit der materiellen Gabe schlechthin zu tun, sondern das hat mit geistlichem Segen zu tun. Denn da bekennt sich Gott zu und fördert auch das Werk der Hände der Gläubigen und das Werk durch den Heiligen Geist in den Gemeinden. Zu allen Zeiten sollte also dieser Ausgleich zwischen Arm und Reich geschehen, damit alle Gott für seine Güte in der äußeren und inneren Versorgung loben und die Kraft zum Zeugnis von der Gnade in Jesus Christus groß wird vor der Welt. Dass man erkennen kann, hier ist eine Schar, die Gott versorgt, intern und auch extern von Gemeinde zu Gemeinde. Gott selbst teilte seinen Versorgungssegen ja an alle aus. Zum Beispiel als Israel die Wüstenwanderung durchmachte, wurde das Volk ja täglich mit Manna vom Himmel versorgt. Und was geschah? Jeder sollte sammeln, wie viel er aß, wie viel er brauchte. Und dann lesen wir in 2. Mose 16, Vers 16, diesen Ausgleich, den Gott schon dort geschenkt hat, unter dem Volk, dass keiner mehr hatte, als er brauchte, und keiner weniger. Wir können dieses Phänomen rationell nicht nachvollziehen, aber im Glauben wissen wir, das ist Gottes Ordnung und Prinzip. 2. Mose 16, Vers 16. Das ist's aber, was der Herr geboten hat, ein jeglicher sammle, so viel er für sich essen mag, und nehme ein Gomer, das ist also ein Maß der Stiftshütte gewesen, auf ein jegliches Haupt nach der Zahl der Seelen in seiner Hütte. Und die Kinder Israel taten so und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber da man's dann mit dem Gomer maß, fand sich's, dass der nicht darüber war, der viel gesammelt hat, also der Gott hat nicht zu viel sammeln können, und der nicht darunter war, der vielleicht wenig gesammelt hat und vielleicht zu wenig, der hatte aber genauso viel, sondern ein jeglicher hatte gesammelt, so viel er für sich essen mochte. Stimmte genau das Maß. Gott hat bereits den Ausgleich gegeben. Keiner konnte etwas anhäufen für sich und keiner hatte Mangel, dass er zu wenig hat. Der eine hat vielleicht mehr gesammelt und doch hat er nicht mehr gehabt. Und der andere hat vielleicht wenig gesammelt, weil er nicht schnell genug war, hat aber nicht zu wenig gehabt. Gott selbst hat dieses Prinzip des Ausgleichs schon geschaffen unter seinem Volk. Und das ist auch in der Gemeinde gefordert, damit es gut zugeht. Diesen Ausgleich will der Herr auch durch seine Gemeinde, die unterschiedlich mit materiellen Gütern gesegnet ist und mit Glaubensgeschwistern, die diese verwalten dürfen, vollführen, damit sie frei bleibt. Und das ist auch ein Geheimnis. Warum wird dieser Ausgleich gegeben? Damit die Gemeinde frei bleibt von denen, die Gott in Jesus nicht angehören oder angehören wollen. Damit sie frei bleibt. Der Herr will ja nicht, dass die Seinen wieder Knechte der Ungläubigen werden. Darum wird es ja, das haben wir auch schon des Öfteren mal betont, die Arbeitsweise der Gläubigen in ungläubigen Betrieben so beschrieben, dass ein Gläubiger ja nicht mehr dahin geht in erster Linie, um sein Geld zu verdienen, sondern um als Zeuge Jesu dort zu arbeiten, in Art und Weise. Und dann steht in der Schrift, und was ihm dafür wird, das bestimmt der Herr, nicht der Chef. Und das macht so frei, dass ich dann weiß, der Chef hat gar keine Vollmacht, mir mehr oder weniger zu geben, als mir zusteht. Und am Anfang des Glaubenslebens war mir das schon so ganz klar, und ich habe das ja auch schon erzählt, dass ich dann auch während einer oder nach einer Konferenz, wo uns ein Geld gegeben worden ist für unsere Unkosten und so weiter, ein Bruder sagte, wenn das nicht genug ist, musst du das sagen. Und ich wusste noch nicht mal, wie viel es ja ist, aber ich sagte gleich zu ihm, weißt du, Bruder, du hättest gar keine Vollmacht, mir mehr oder weniger zu geben. Das, was du mir gibst, ist vom Herrn. Und er weiß, wie viel das ist. Und wir haben Danke zu sagen. Ja? Das heißt, da ist eine neue Freiheit geboren in Jesus Christus. Und das soll auch durch diesen Ausgleich in der Gemeinde geschehen. 1. Thessalonicher 4, Vers 12 steht das auch in diesem Zusammenhang. 1. Thessalonicher 4. Ich lese mal Vers 11 schon, ringt danach, dass ihr stille seid und dass eure schafft und arbeitet mit euren eigenen Händen, wie wir euch geboten haben, auf dass ihr ehrbar wandelt gegen die, die draußen sind und ihrer keines bedürfet. Das sind kurze Worte nur, aber mit tiefem Inhalt. Und ihrer keines bedürfet. Denken wir mal an den König von Sodom, der Abraham beschenken wollte, mit der Beute, die er gemacht hat, als er seinen Neffen Lot befreien wollte und befreit hat. Und dann hat er gesagt, das kannst du behalten, das Vieh. Und was sagte Abraham? Nein. Ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn, zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, damit nicht du sagst, du hättest Abraham reich gemacht, du König von Sodom. Ich nehme von dir nicht einen Schuhriemen, damit du nicht sagst, du hättest Abraham reich gemacht. Gott ist es, der mich segnet. Verstehen wir diese Unabhängigkeit, die Jesus Christus in seiner Gemeinde fördern möchte von der Welt? Und darum diese Ausgleichssegnungen, die er hier auch den Reichen anempfiehlt, dass sie davon Gebrauch machen. Materieller Reichtum soll also dazu dienen, dass Gutes getan werden kann an jedermann zum Zeugnis der Wahrhaftigkeit und Güte Gottes, der alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit führen will. Und dabei, bei diesem Guten, soll allermeist an die Mitgläubigen gedacht werden. In Hebräer 13, Vers 16 steht ja auch die Aufforderung, wohlzutun und mitzuteilen. In anderen Übersetzen heißt, mit anderen zu teilen. Natürlich das Wort, aber auch dann die Güter, wo es nötig ist, das vergesst nicht. Denn solches Opfer, Lobopfer, gefällt Gott wohl. Solches gefällt Gott wohl. In Galater 6, Vers 9 steht auch, werdet nicht müde darin, nicht müde, Gutes zu tun. Also man kann ja also da auch nachlassen, weil man vielleicht, ich sag's mal jetzt ein bisschen übertrieben, von der 1 Million, die ich habe, 500.000 verloren habe. Jetzt habe ich nur noch leider 500.000. Ja, das kommt mir natürlich gegen 1 Million sehr wenig vor, obwohl es ja immer noch sehr viel ist. Und da sagt hier der Apostel Paulus, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Denn zu der richtigen Zeit, wenn Jesus Christus kommt, werdet ihr auch ernten ohne Aufhören. Ernten, ohne aufhören. Und in Vers 10, als wir denn nun Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Wir verstehen also immer wieder diese Akzente, die auch hier im Timotheusbrief gegeben werden, Ausgleichssegnungen vorzunehmen. Denken wir auch an Josef, der von seinen Brüdern verworfen wurde und nach Ägypten verkauft worden ist, der viel Unrecht erlitten hat von seinen Brüdern, das heißt von der Familie, von den Berufenen Gottes und von den Ägyptern, wurde aber durch das helfende Segnen, das er trotzdem segnete und half, wurde er ein Zeuge der Wahrhaftigkeit Gottes und ein Helfer in der Not seiner Familie, seines Volkes, der Mitbrüder und auch der damaligen Welt in Ägypten. In 1. Mose 41, ich lese da mal nur kurze Verse draus, 1. Mose 41, dieser verachtete Mann wurde plötzlich unglaublich reich, ja, denn alles war ihm ja übertragen. Er war ja der zweite Mann im Staat, er konnte freischalten und walten. Was er dort an Korn anhäufte, verwaltete er. Er konnte damit machen, was er wollte. 1. Mose 41, 48, da heißt es dann, sie sammelten alle Speise der 7 Jahre, so im Lande Ägypten war, also in der guten Zeit, und taten sie in die Städte. Was für Speise auf dem Felde einer jeglichen Stadt umherwuchs, das taten sie hinein. Also schüttete Josef das Getreide auf, über die Maßen viel, wie Sand am Meer. Also, dass er aufhörte zu zählen, denn man konnte es nicht mehr zählen. So reich war er durch die Segnungen, die Gott durch ihn vollführt hat. Und in Kapitel 45, Vers 7 und 8, heißt es dann, Gott hat mich, als er konnte natürlich jetzt allen ein Segen werden damit, auch seinen Brüdern, und erklärte ihnen dann, als er sich ihnen offenbarte, was Gott hier gemacht hat mit ihm: Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig behalte. Man könnte sagen, auch im Sinne des Timotheusbriefes, Gott hat euch reich, reich gemacht, damit ihr die anderen, die die Notdurft nicht haben, erhaltet, dass sie übrig bleiben. Gott hat mich vor euch hergesandt, damit ihr übrig behalten werdet und euer Leben errettet wird durch eine große Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott hat das gemacht. Gott hat mich hier reich gemacht. Gott hat mich zum zweiten Mann im Staat gemacht. Der hat mich Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über all sein Haus und zum Fürsten und ganz Ägypten lassen. Das hat Gott gemacht. Und so macht Gott es in der Gemeinde auch mit den unterschiedlichen Gaben, sei es im Geistlichen oder auch im Materiellen. Ich komme da zum Schluss. Reichtum darf aber kein Selbstzweck, sondern nur ein Mittel zum Zweck werden in der Gemeinde Jesu. Der materielle Reichtum, wodurch Gutes am nächsten getan werden kann, soll auf den wahren Reichtum in Christus hinweisen und auf dessen Grund, diesem wahren Reichtum, stehen und daraus gelebt werden und daraus zum Segen eingesetzt werden. So schreibt ja der Apostel Paulus an die gesamte Gemeinde in Korinth und sagt: In Wahrheit habt ihr überhaupt keinen Mangel. Und wir könnten sagen, jetzt im Timotheusbrief und an anderen Stellen, stimmt denn das? Denn wir lesen doch, dass es da arme Gläubige gibt, die Brüder, die Mangel am täglichen Leben haben. Und trotzdem sagt Paulus hier in Kapitel 1, Vers 4, ich danke meinem Gott allezeit für euch, für die Gnade, die euch gegeben ist in Christo Jesu, dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre, an aller Erkenntnis, wie denn die Predigt von Christo in euch kräftig geworden ist, so dass ihr überhaupt keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Ihr wartet nur noch auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi. Keinen Mangel. Das ist dieser Reichtum Christi, auf den dann auch der materielle Reichtum und der Gebrauch dieser Dinge gestützt sein soll. In Wahrheit seid ihr alle reich. Und aus diesem Reichtum, von diesem Grund her, sollt ihr auch rechte Verfügungsgewalt über irdische Dinge haben und es nutzen. 2. Korinther 9, 8 steht ja, dass ihr Genüge habt und reich seid in allerlei gutem Werk. Der falsche Gebrauch des irdischen Reichtums trennt, und das muss man deutlich sagen, von der Segensgemeinschaft mit Gott. Ein sehr eindrückliches Beispiel haben wir in der Laodicea-Gemeinde, der Endzeitgemeinde, der Abfallgemeinde, die da sagt, ich bin reich, ich bin satt, ich habe alles. Und der Herr sagt zu ihnen, kauft von mir, ihr habt nicht alles, in Wahrheit seid ihr ganz arm. Ihr verlasst euch wieder auf die irdischen Dinge und ihr seid die ärmsten Leute in dieser Welt. Weil ihr eigentlich einen anderen Reichtum habt, den ihr gar nicht nutzt. Kauft von mir Augensalbe, kauft von mir weiße Kleider, dass ihr angezogen seid und echt reich seid. Denn das, was ihr jetzt als Reichtum bezeichnet, ist tiefste Armut. Damit kommt ihr nicht weit. Nicht? Das ist also die, der Herr sagt, da ist Lebensgemeinschaft nicht mehr möglich. Segensgemeinschaft mit Gott nicht mehr möglich. Werd euch ausspeien aus meinem Munde. Das ist der falsche Gebrauch der materiellen Güter. Aber der richtige Gebrauch materieller Güter zum Wohl des Nächsten führt immer innigere Gemeinschaft. Also das heißt, da wächst sogar die Lebensgemeinschaft mit dem Herrn zu seiner Ehre, zu seinem Lob. Und das können wir auch in Jesaja 58 lesen, wo es ja heißt in Vers 7, brich dem Hungrigen dein Brot, den Elenden führe ins Haus, wenn du jemand nackt siehst, kleide ihn, entzieh dich nicht von deinem Fleisch, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Deine Besserung wird ganz schnell sogar wachsen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und nicht nur das, sondern in Vers 11 und 12 heißt es, und der Herr wird dich immer da führen und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken und du wirst sein wie ein gewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, welcher es nie an Wasser fehlt und soll durch dich sogar gebaut werden, was lange wüst gelegen ist und du wirst Grund legen, der für und für bleibt und sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. Also die Konsequenz aus dem richtigen Gebrauch der irdischen Güter ist eine innigere Gemeinschaft mit Gott und eine größere Befähigung, ein Segen zu sein für andere, am Aufbau des Reiches Gottes teilzuhaben. So wie Jesus Christus sich für uns hingab mit allem, was er hatte, damit es uns gut geht und wir dem Vater im Himmel preisen können, sollen auch wir uns mit dem von Gott geschenkten Gütern und Gaben hingeben an den Herrn und an den Nächsten, wodurch er dann die Segnungen des Herrn verspürt. 2. Korinther 8, 9 heißt es ja, Jesus wurde arm, um unsertwillen, damit wir reich werden. Und im 1. Johannesbrief heißt es dann auch, so wie Jesus das Leben gelassen hat für uns, sollen auch wir das Leben lassen für die Brüder. Und wenn wir jetzt hier einen Punkt machen würden, dann, ich habe es oftmals so gelesen oder auch zitiert, dann würden wir denken, aha, hier ist der Märtyrertod, das Eingestehen für den Nächsten gemeint, dass wir uns zu ihm bekennen. Aber wenn wir einen Vers weiterlesen, sehen wir, dass es um die materiellen Güter geht in der richtigen Verwaltung. Denn da heißt es, wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das heißt, die Hingabe für den Bruder, das Leben hingeben, das, was man hat, fällt dort weg. Es geht also um den gesegneten Ausgleich untereinander. Und als letztes, die Aufforderung steht auch im Epheserbrief, dass jeder mit den Gaben, die er bekommen hat, dienstbar sein soll. Er soll arbeiten mit seinen Händen, dass er hat zu geben. Also die geistliche Aufforderung lautet immer, du sollst in einen Zustand versetzt werden, wo du befähigt bist, geben zu können. Denn Jesus hat auch gesagt, geben ist seliger denn nehmen. Und wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde.